Es gibt zur Wortmeldung, wir haben jetzt nur mal sozusagen, um den Rahmen zu sagen, bis 13.10 Uhr, also noch gut 25 Minuten für die Zeit der Diskussion. Und das sollte sozusagen auch genutzt werden und es geht gleich hier vorne los.
Ja, bei der Minderheitsregierung in Sachsen-Anhalt gab es ja zwei Phasen. Man kann sagen, die erste Regierungsperiode, die ähnelte eher diesem Duldungsmodell. Und deshalb hat das Verfassungsgericht auch gesagt, das ist kein Verstoß gegen die Landesverfassung. Denn das wurde schon während der ersten Legislaturperiode wurde diese Klage angestrengt. Ich denke, wenn das Verfassungsgericht nach seinen eigenen Maßstäben die zweite Legislaturperiode zu bewerten gehabt hätte, dass es dann vielleicht zu einem anderen Urteil gekommen wäre. Also mein Punkt ist ja nur, die Verfassungsgeber haben auf der Länderebene das sozusagen britische Modell eines Regierungssystems festschreiben wollen, indem sie gesagt haben, man soll auch erwähnen, dass die Opposition gleichsam eine Verfassungsinstitution ist. Man soll sozusagen die Funktion der Opposition gebührend berücksichtigen. Das britische Modell, sondern das Wechselspiel von Regierung und Opposition, ist aber nur ein mögliches Modell des parlamentarischen Systems, das sich übrigens auch in Großbritannien verändert und bei weitem nicht das am weitesten verbreitete Regierungsmodell. Nicht? Und insoweit hat man sich hier im Grunde viel zu stark nach vorne bewegt. Das ist ja fast schon ironisch, dass sich das Parteiensystem genau zu dem Zeitpunkt verändert hatte, als dann wieder zu verändern begann, als man diese Oppositionsklauseln, die ja für ein Zwei- oder Zweieinhalb-Parteiensystem ja durchaus angemessen waren, als man diese Verfassungsänderung vorgenommen hat.
Ich habe eine Frage, und zwar, Sie haben ja erwähnt, eine Frage der möglichen Schlussfolgerung, dass bei sowohl Ampel als auch Jamaika die Problematik darin besteht, dass FDP oder Grüne sozusagen als jeweils ein bis zwei Partner sozusagen dieser Varianten diejenigen sind, die blockieren und blockieren könnten zumindest. Sie hatten ja am Anfang Herzog und Falter erwähnt. In Auswertung der Bundestagswahl 2005 hat ja auch Eckhard Jessel beispielsweise schon in seiner Wahlauswertung darauf hingewiesen, dass er sagt praktisch, das sind diese kleineren Parteien, die unter bestimmten Umständen entweder durch permanente Politikblockade nicht kooperationswillig oder koalitionsfähig sein. Also die kleinen Parteien, damit meinte er in erster Linie die Linkspartei, aber nun gut, jetzt nennen sie auch sozusagen potenziell zwei andere kleine. Das sind eigentlich diejenigen und daraus folgt dann für Jesse, genau für die beiden anderen Zitierten, man müsste dann unter Umständen eben über Mehrheitswahlrecht und ähnliche Varianten nachdenken. Also sozusagen den schwarzen Peter haben dann die, die eigentlich darunter leiden würden unter dieser Variante. Das gibt also offensichtlich diesen Diskurs, aber die Frage wäre, abgesehen davon, dass die Begründung doch relativ absurd mir erscheint, welche Varianten hätte das denn sozusagen auch in der, sagen wir mal, zumindest politikwissenschaftlichen Diskussion? Ist das sozusagen jetzt ein Trend oder ist das eher, sind das die Ausnahmen?
Also zunächst einmal um die Koalitionsfähigkeit müssen sich die Parteien selber bemühen. Das ist die Frage ihrer eigenen politischen Positionierung. Ich habe mich hier mit institutionellen Fragen beschäftigt. Bei den Institutionen muss man vielleicht dann wieder unterscheiden, sind das Dinge, die förmlich geregelt sind in Gesetzen, Geschäftsordnungen oder Verfassungen. Das können vielleicht aber auch Dinge sein, die sozusagen Elemente der Verfassungspraxis sind, bestimmte Gewohnheiten. Es ist zum Beispiel nirgendwo verfassungsmäßig oder in einer Geschäftsordnung festgesetzt, dass wenn Sie eine Koalition bilden von zwei annähernd gleich starken Parteien wie die Große Koalition, dass die größere Partei den Anspruch hat, das Amt des Regierungschefs zu besetzen. Das ist ein Element sozusagen der ungeschriebenen Verfassungspraxis. Und ich glaube, dass es auch solche Regeln bei der Regierungsbildung in der Bundesrepublik künftig bedarf. Nehmen wir jetzt genau diese Situation. Jamaika und Ampel blockieren sich gegenseitig. Keiner der beiden kleinen Parteien ist bereit, über den Schatten zu springen. Das war ja die Situation in Hessen. Müssen wir dann nicht in der Bundesrepublik eben Regeln der Regierungsbildung dahingehend dann auch etablieren, dass ein Regierungsauftrag bei der stärksten Partei liegt? Und das würde zum Beispiel bedeuten, in Hessen wären dann eigentlich die Grünen unter Druck gewesen. Die Union war knapp stärker als die SPD. Die Grünen wären unter Druck gewesen, im Zugzwang sich zu bewegen, weil der Regierungsauftrag bei der Union gelegen hat. Oder, das wäre vielleicht eine deutsche Variante, in einem System, wo Koalitionsaussagen erwartet und vielleicht auch getätigt werden. Zum Beispiel ist die FDP aufgrund der Struktur ihrer Wählerschaft im Parteienwettbewerb gut beraten, eine Koalitionsaussage zugunsten der Union zu tätigen. Ich denke, wenn sie das nicht tut, würde sie die eigene Wählerschaft irritieren und das würde ihr elektoral möglicherweise schaden. Die FDP könnte aber trotzdem sagen, wenn es für eine Mehrheit mit der Union nicht reicht, sind wir auch bereit, andere Koalitionen zu schließen. Wir schließen andere Koalitionen zumindest nicht aus. Man könnte dann vielleicht auch eine Regel etablieren, dass es nicht automatisch die stärkste Partei sein muss, sondern bei einer Wunschkoalition diese zusammengenommene Formation. Also in unserer heutigen Struktur wäre das Schwarz-Gelb gegen Rot-Grün. Wenn Schwarz-Gelb insgesamt stärker ist als Rot-Grün, wäre der Regierungsauftrag bei Schwarz-Gelb. Wenn Rot-Grün stärker wäre, wäre die FDP dann genötigt, sich für eine Ampelkoalition bereitzuhalten. Wenn wir eine solche Veränderung auch in unserer parlamentarischen Kultur hätten, im Sinne dieser informellen Regeln der Regierungsbildung, das ist auch eine Form von Institutionenbildung, dann könnten wir solche Fragen auch leichter lösen. Das sind Dinge, die in anderen Ländern gang und gäbe sind. In den skandinavischen Ländern, in Benelux-Ländern, in Belgien gibt es die Institution eines Regierungsformateurs. Das alles brauchten wir in Deutschland nicht, weil es immer im Grunde schon feststand, sozusagen auch durch Koalitionsaussagen ermöglicht wurde, welche Parteien dann eine Mehrheit bilden nach der Wahl. Also auch dort muss man über neue Regeln nachdenken.
Wir haben jetzt zum Glück mehrere Wortmeldungen. Vielleicht nehmen wir jetzt sozusagen mal zwei. Einmal sieht genau und dann gleich danach.
Danke. Also ich fand Ihren Vortrag äußerst interessant und ich kann die Schlüsse, die Sie gezogen haben, zum größten Teil nur unterstützen. Aber ich würde die Frage anders formulieren. Also das Problem hat nur wenig mit dem Wahlsystem und mit den Institutionen zu tun. Es hat vielmehr mit den Parteien selbst und die Politik und eigentlich das Kultur, das man hier in Deutschland hat. Weil das Problem der Regierungsbildung hat man zum Beispiel in Neuseeland nicht. Und die haben genau das gleiche Wahlsystem. Das hat man in Schottland nicht. Und die haben nicht das gleiche Wahlsystem, aber sie sind sehr, sehr ähnlich. Und ich denke, wenn man an diesen beiden Systemen guckt, dann sieht man, dass man Parteien hat, die Vision haben. Und ich bin nicht der derselben Meinung wie Herrn Schmidt, der eins sagte, der Vision hat, soll lieber zum Arzt gehen. Das glaube ich einfach nicht. Visionen gehören dazu. Und die Parteien haben da Zukunftsideen. Ich mag vielleicht manche der Ideen nicht, aber die haben wenigstens Ideen, die Otto Normalverbraucher verstehen kann und die können ihn also mitziehen. Also ich denke, das hat Deutschland in den letzten Jahren wirklich nicht gehabt. Also meine Meinung Angela Merkel gegenüber mal dahinstehen, aber ihre Linie ist auf keinen Fall konsequent. Also Stichwort Leipzig, Stichwort dann Probleme also in der letzten Zeit mit dem linken Flügel innerhalb der Partei. Also ich wollte nur Ihre Meinung also zu diesen Thesen da hören. Also ich denke, man braucht Politiker, die eigentlich ganz klare Visionen in der Öffentlichkeit Ruhe bringen können. Wenn man das hat, dann kriegt man normalerweise ein etwas einfacher also Regierung.
Ja, ich habe es eigentlich eben schon gesagt. Die Parteien müssen für ihre Programmatik und auch für ihre Koalitionsfähigkeit selber sorgen. Das kann durch noch so gute Verfassungsreformen nicht bewerkstelligt werden. Also insoweit darf man dann die Reihenfolge auch nicht umdrehen. Das hat man früher in der Politikwissenschaft hat man immer gesagt, die Strukturen des Parteiensystems hängen vom Wahlsystem ab. Rein deterministisch. Das stimmt aber nicht, sondern die Wahlsysteme orientieren sich auch an den Strukturen der Konflikte in der Gesellschaft. Die sind sozusagen ursächlich für das Parteiensystem. Das heißt also, man muss auch ein der jeweiligen gesellschaftlichen Konfliktstruktur angemessenes Wahlsystem etablieren. Also man soll deshalb den Einfluss dieser Institutionenbildung nicht überschätzen. Aber das Problem liegt ja darin, dass die Parteien in Deutschland eben über 40, 50 Jahre in einem gegnerschaftlichen System, sondern ähnlich wie in Großbritannien, adversarial politics, ne, gegnerschaftliches System im Parteienwettbewerb, sozialisiert worden sind. Ich war zum Beispiel 2005 relativ optimistisch, was sozusagen die Regierungsfähigkeit der Großen Koalition anging, zu optimistisch, weil ich darin eine Chance sah, dass man diese gegnerschaftliche Orientierung ablegt und zu einem vertrauensvolleren, konsensuelleren, sachbezogeneren, wie immer man das nennen will, politischen Stil übergeht. Aber das hat sich doch nicht bewahrheitet. Und es liegt eben daran, dass man Dinge, die über ja, eine Generation aufgebaut worden sind im politischen Verhalten, dass man die nicht eben von heute auf morgen ändern kann. Man kann es vielleicht durch Institutionenbildung befördern, aber diese Lernprozesse müssen natürlich von den Akteuren selber durchgemacht werden. Und das haben sie nicht wirklich getan. Am Wahlabend des 18. September 2005 stand doch im Grunde fest, oder war absehbar, dass wir das fluide Fünf-Parteien-System bekommen. Wir hatten es an dem Abend. Die Akteure haben sich trotzdem in der Hoffnung getröstet, die Linkspartei wird doch wieder verschwinden, sie wird im Westen keine Chance haben, sich zu etablieren. Also werden Zweierkoalitionen weiter möglich sein. Ich glaube, die Union setzt jetzt wirklich immer noch, genau wie die FDP, auf die bürgerliche Mehrheit bei der Bundestagswahl. Und dann ist möglicherweise doch wieder das Erwachen am Wahlabend da. Und wenn man diese Lernprozesse nicht durchlaufen hat, zum Teil werden sie durchlaufen. Stichwort Hamburg ist ja gefallen. Also da hat sich was geändert. Aber möglicherweise reicht das noch nicht aus, um eben im September im nächsten Jahr eine Alternative zur Großen Koalition schon sozusagen zur Verfügung zu haben.
Jetzt machen wir es mit zwei, jetzt wird es ein bisschen knapp mit der Zeit und genügend Wortmeldung, das ist wunderbar. Einmal Sie hier vorne und dann schließen Sie an, das können Sie die beiden und dann gibt es noch zwei Wortmeldungen, wunderbar.
Nur eine kurze Anmerkung zu Ihrer These, dass die Länderpolitik stärker das abbilden sollte, was wir auf kommunaler Ebene haben. Sie haben ja selber gesagt, das ist nicht sehr realistisch oder sehr wahrscheinlich. Ist es nicht eher umgekehrt so, dass die kommunale Ebene parteipolitisiert wird, also dass man in den Großstädten sieht, dass im Stadtrat feste Koalitionen mit Koalitionsverträgen geschlossen werden, dass wir also diese Sachpolitik, wie man sie mal angenommen hat, für die kommunale Ebene gar nicht sehen und dass auch auf Länderebene, wenn vielleicht die Politikfelder begrenzt sind, in denen Konflikte ausgetragen werden, in denen gekämpft wird, dass trotzdem diese hochpolitisiert sind, also Energiepolitik in Hamburg, das Stichwort ist gefallen, oder Schulpolitik, Bildung, da werden ja parteipolitische Konflikte ausgetragen, also nur nochmal, vielleicht Sie haben es selber gesagt, aber was Helmut Schmidt sich wünscht, mehr Verwaltung auf Länderebene, ist vielleicht schwierig, weil die Konflikte zwischen den Parteien tatsächlich doch existieren.
Danke.
Ja, meine Frage geht dahin, ob nicht vielleicht die Struktur der Debatte, wie wir sie hier führen, vielleicht schon ein wenig offenbart, auch wo ein Wegfehler in unserer politischen Konstruktion liegt, nämlich eine zu starke Konzentration oder der zu starke Fokus auf die Regierung und eine, sage ich mal, zu schwache Stellung des Parlaments in unserem System. Ich denke, das ist ja auch die Folge. Sie haben es dargestellt, weshalb bei uns Minderheitsregierungen, sage ich mal, auch wenn es vielleicht sogar eine objektive Grundlage entbehrt, einen relativ negativen Touch in der öffentlichen Wahrnehmung haben. gelassen werden, die aber ja theoretisch verfügbar wäre. Insofern, und gleichzeitig, wir haben ja hier auch Abgeordnete anwesend, ist es ja auch so, dass die Oppositionsarbeit von Politikern, wenn man die konkrete parlamentarische Arbeit anschaut, häufig in dieser starren Regierungskoalitionsfixiertheit letztlich häufig für den Papierkorb ist und man sozusagen eigentlich nur den Druck über öffentliche Wahrnehmung als Oppositionspolitiker ausüben kann. Insofern ist die Frage, müssen wir nicht dahin kommen, uns von einem starren Koalitionsdenken abzuwenden, ja, sondern zu schauen, dass die inhaltliche Ebene und auch wechselnde Mehrheiten sozusagen wieder ausschlaggebend ist, was aus meiner Sicht sowohl den politischen Parteien wieder die Möglichkeit gibt, ihr Profil zu schärfen, weil sie eben nicht zu Kompromissfindungen und Kompromisslösungen gezwungen sind, die sich inhaltlich vielleicht gar nicht ergeben, was dann Bürgerinnen und Bürger auch gar nicht mehr nachvollziehen können, weil sie die politischen Parteien mit anderen Inhalten gewählt und gestärkt haben, dass also hier eine Profilierungsmöglichkeit besteht und dass gleichzeitig darin auch ein sehr belebendes Moment für die Demokratie auch wieder zum Tragen kommen kann, wenn man eben einfach mal, ich meine, ich schaue mir auch häufig Bundestagsdebatten an, aber jeder weiß doch, wenn er sozusagen selbst in die erste und in die zweite und dritte Lesung geht, die Ergebnisse stehen fest. Der Oppositionspolitiker arbeitet für den Papierkorb, der Regierungspolitiker selbst, wenn er sozusagen die Argumente erfasst, ist es ja vollkommen ein Ding der Unmöglichkeit, dass sozusagen ein Oppositionsantrag zugestimmt wird, dass wir uns also von diesem Koalitionsdenken, was hier, glaube ich, die Strukturen sehr lahmlegt und die Demokratie eingeschläfert hat, und damit auch zu einem, finde ich, eigentlich einer pluralen Demokratie, dieser sachfremden Auslegung der Demokratie geführt hat, uns davon nicht abgeben müssen. Damit stellen sich natürlich dann wieder Fragen der Regierungsbildung und anderes. Aber sozusagen, das war meine Grundthese, ja, für nicht wieder sozusagen die Schwerpunkte in unserer Demokratie von der Regierung auf das Parlament ziehen müssen, sozusagen hier und auch dann den Mut haben, plurale Debatten und offene Ergebnisse sozusagen hinzunehmen, um da einfach auch die Vielfalt unserer politischen Ansätze zum Tragen kommen zu lassen. Bevor die rote Karte kommt, auch wenn ich mit der Farbe kein Problem habe, ich damit auch
Bevor Frau Sattacker antworten, da eine, wenn Sie das ein Tick kürzer, wäre sehr nett.
Meine Frage besteht darin, es gab ja immer wieder mal auch Debatten darum, zur Änderung des Wahlrechts, vor allem von Armin hat die dazu beigetragen, dass man im Grunde genommen aufgrund der starken Stellung der Parteien nach dem Grundgesetz in der Bundesrepublik Deutschland sollte man auch im Zusammenhang mit der Debatte über Politikerverdrossenheit sich eher also Gedanken machen, wie die Aufstellung der Kandidaten in den Parteien, also im Vorfeld der Wahl, zustande kommen, um damit sozusagen auch Mechanismen auszuschalten, die durch das Parteiengesetz, so wie es ist, einfach vorhanden sind. Vielleicht können Sie etwas sagen, ob diese Debatte weitergeführt worden ist, in welche Kreise diese Diskussion geführt hat.
Ja, die Reformen müssen ja von jemandem dann ins Werk gesetzt werden. Und bei institutionellen Reformen liegt nun das Problem darin, dass man natürlich nicht gerne Reformen macht, bei denen man sich selber sozusagen entgünstigt. Also die Parteien müssen diese Reformen selber machen und sie müssen dann eben auch ein Stück weit bereit sein, auf, ich sag's mal jetzt plastisch, auf Macht zu verzichten. Also wenn sie plebiszitäre Beteiligungsmöglichkeiten einführen, das Delegiertensystem in den Parteien zurückdrängen, dann geben sie auch der Parteispitze, der Parteiführung auf den jeweiligen Ebene eben weniger Steuerungsmöglichkeiten. Der Entscheidungsprozess wird damit, auch der Auswahlprozess, ein Stück weit unberechenbarer. Wie schwer sich die Parteien damit tun, konnte man vor 2 Jahren, was glaube ich, in Hamburg sehen. Da haben die Bürger auf dem Weg der Volksinitiative eine Änderung des Wahlrechts durchgesetzt, die im Wesentlichen darauf hinausgelaufen ist, dass man das kommunale Wahlsystem aus den, was in süddeutschen Ländern ja verbreitet ist, mit Kumulieren und Panaschieren und mehr Personenwahlkreise eingeführt hat, um einfach die personellen Auswahlmöglichkeiten des Wählers zu stärken. Und in Hamburg war es in der Tat so, es gab ein reines, starres Listenwahlsystem, keine Erst- und Zweitstimmen, also überhaupt keine Wahlkreise, keine Direktkandidaten, sondern nur Parteilisten. Das heißt, wenn Sie in einer Umfrage das Wahlergebnis einigermaßen treffend prognostiziert haben, konnten Sie schon gleich voraussagen, wie das Parlament personell zusammengesetzt ist. Sie wussten alle Abgeordneten im Parlament, Sie brauchten nur zu gucken, mit wie viel Prozent kriegen die wie viele ihrer Liste in das Parlament rein. Also überhaupt keine personellen Auswahlmöglichkeiten, die ja gerade dort Sinn machen, wo man im Zweifel einen Kandidaten auch noch kennt, wo man ihn sehen kann, wo eben keine großen Distanzen zu überbrücken sind, um zu einer Kundgebung zu kommen oder eine Bürgersprechstunde zu besuchen, also auf der kommunalen Ebene. Die Parteien, oder man muss vielleicht jetzt korrekt sein, das war die Regierungspartei, hat dann diese vom Volk beschlossene Wahlrechtsreform wieder rückgängig gemacht. Und der Grund dafür war, dass die Partei, die Union insbesondere, gefürchtet hat, dass sie die Kontrolle über sozusagen über den Nominierungsprozess verliert. Denn diese Kontrolle über den Nominierungsprozess, der hat ja bestimmte innerparteiliche Funktionen auch. Also das wird sehr schwer sein, sozusagen die Parteien selber dazu zu bringen, sich hier zu entgünstigen. Dieselbe Diskussion haben wir bei den plebiszitären Elementen. Die sind in der Bundesrepublik immer so ausgestaltet, ich sage es jetzt mal ein bisschen polemisch, dass sie möglichst den Parteien nicht gefährlich werden können. Es gibt hohe Hürden, man kann über fast nichts abstimmen, das meiste ist sozusagen ausgeschlossen. Das ist nicht unbedingt sinnvoll, aber es liegt eben daran, dass die Parteien kein Interesse daran haben. Sie haben institutionelle Eigeninteressen, die dem entgegenstehen. Trotzdem glaube ich, dass der Druck wachsen wird auf die Parteien. Und da ist übrigens das Beispiel der kommunalen Verfassungsreform ja sehr interessant. Wenn Ihre These stimmt, und sie stimmt, dass es auch in den Kommunen eine starke Parteipolitisierung gibt, dann hätten diese kommunalen Verfassungsreformen gar nicht stattfinden dürfen. Sie haben aber stattgefunden. Die Direktwahl der Bürgermeister gab es ja bis Anfang der 90er Jahre nur in Bayern und in Baden-Württemberg und sie ist danach in allen Bundesländern eingeführt worden. Und insoweit waren die Parteien an der Stelle schon lernfähig. Dasselbe gilt für die plebiszitären Elemente. Die hat man auch in allen Bundesländern eingeführt bzw. ausgebaut und natürlich auch in den Parteien selber hat man experimentiert mit Urwahlen, Mitgliederentscheiden. Diese Reformen sind sozusagen auf dem Weg. Das ist ein sehr mühsamer Prozess, aber ich glaube, dass sie stärker befördert werden, wenn es ab 2009 auch bei diesem problematischen Format der Großen Koalition bleibt. Letzter Hinweis auch auf Ihren Punkt. Das ist mir auch sympathisch. Also man muss einfach sehen, das Parlament ist dort am stärksten, wo man eben nicht dieses britische Regierungssystem hat. Sozusagen da dominiert die Regierung das Parlament, sie dominiert ihre eigene Mehrheit und die Opposition ist machtlos, weil sie keine Mehrheit hat. Minderheitsregierungen beziehen das Parlament in die Entscheidungsprozesse stärker ein und das präsidentielle System gibt dem Parlament auch förmlich die Unabhängigkeit von der Regierung und diese Unabhängigkeit nutzt es aus. Es gibt kein Parlament der westlichen Welt, was so stark ist wie der amerikanische Kongress. Und der amerikanische Kongress ist deshalb so stark, weil er den Präsidenten nicht wählt. Es gibt keine Notwendigkeit, den Präsidenten im Amt zu halten, deshalb funktioniert das System auch, was jetzt nicht der Fall ist, aber es würde auch funktionieren, wenn der Präsident nicht Mehrheiten seiner eigenen Partei im Kongress hätte. Eine solche Reform wird es nicht geben auf der Bundesebene, das ist ganz und gar ausgeschlossen. Auf der Länderebene, ich weiß nicht, ob man das nicht zumindest in den Stadtstaaten mal probieren sollte. Es wird immer berichtet, dass auch die Erfahrungen tatsächlich aus den Kommunen unterschiedlich sind, aber es gibt eben auch diese Lerneffekte. Man lernt dann eben auch mit solchen Situationen umzugehen und mir ist nicht bekannt, dass es eine grundsätzliche Diskussion darüber gibt, das wieder rückgängig zu machen.
Was hat Herr Meyer als Vorletzter zu sagen in dieser Runde?
Ja, ich wollte vielleicht nur noch mal auf eines hinweisen, was dieses neue Parteiensystem jetzt in Bezug auf Koalitionsarithmetik bewirkt. Und zwar bewirkt es zwei Dinge, die durchaus widersprüchliche Anreize setzen. Das eine ist die Tatsache, dass die Strategie der Parteien in einem solchen System nicht mehr sein sollte, gegenüber den Wählern. Wir sagen euch, wir machen eine ganz klare Koalitionsaussage, schließen andere aus und sagen, wie es die FDP ja in ein, zwei Wahlkämpfen zum Exzess getrieben hat, wählt uns, damit Helmut Kohl Kanzler bleibt. Ne? Also wählt uns nicht wegen uns, sondern weil wir dafür sorgen, dass die Union dann den Kanzler stellt. Es muss jetzt so sein, dass die Parteien sagen, wählt uns wegen unserer Inhalte. Da müssen sie die Inhalte aber erstmal eindeutig und ganz klar definieren und müssen vor allen Dingen auch Alleinstellungsmerkmale definieren gegenüber den anderen Parteien, um zu sagen können, aus den und den Gründen müsst ihr uns wählen und nicht die anderen. So, das ist die eine Erfordernis. Die andere Erfordernis ist aber, sie dürfen dann möglichst wenig Optionen von vornherein ausschließen. Und das nicht nur koalitionsstrategisch gegenüber den Wählern, sondern auch inhaltlich. Und das bedeutet wieder, wir brauchen in diesem neuen Parteiensystem so etwas wie eine Entideologisierung von Koalitionsbildungsprozessen. Die Parteien dürfen sich auch inhaltlich nicht so weit voneinander wegbewegen und festlegen, dass sie nachher gar nicht mehr zusammenkommen können, selbst wenn sie strategisch wollten, weil sie sich inhaltlich so stark auf Gegensätze festgelegt hätten, wo es gar keine Kompromisse gibt. Wir brauchen also eher in eine Denkrichtung, die eher sagt, Koalitionen sind nicht mehr wie früher bei manchen Akteuren so, die geistig-moralische Wende damals oder was auch immer, das große rot-grüne gesellschaftliche Projekt, sondern Koalitionen sind schlicht und einfach Zweckehen auf Zeit von zwei Partnern, die wissen, dass sie nicht überall übereinstimmen, die sehr sorgfältig gucken müssen, wo sie dies tun, das machen sie und das alles, was sie nicht tun, machen sie nicht. Und gehen dann aber auch wieder ganz locker auseinander in 4 Jahren. Das heißt, diese beiden Erfordernisse oder Anreize sind durchaus auch widersprüchlich. Ne? Eigentlich müsste man mehr Inhalte bringen und andererseits darf man aber auch nicht zu arg ideologisch sozusagen argumentieren, damit man sich nicht möglicherweise dann nachher Optionen verbaut, die man braucht, um Machtperspektive zu haben. Und das ist etwas, was relativ schwierig ist von den Akteuren her und was auch für die Bürger natürlich relativ schwierig ist, weil es die Lage unübersichtlicher macht.
Ja, vielen Dank, Professor Niedermayer, vielen Dank, Professor Decker, für diese Beiträge, für die Diskussion. Bei Ihnen muss ich mich ganz besonders bedanken, weil es ja doch relativ selten ist, dass Hamburg-Amsbüttel mal sozusagen bei bundesweiten Themen diskutiert wird, zumal das der Wahlkreis ist, in dem ich meine Stimme abgeben kann, weil dort ja gerade nun ein attraktiver Direktkandidat abhanden gekommen ist. Aber wie auch immer, steht ja zum Glück nicht zur Debatte hier. Ich schließe sozusagen jetzt den ersten Teil, wünsche Ihnen einen guten Appetit für diesen Mittagsimbiss, bedanke mich auch bei Ihnen für die Beiträge und Diskussion und wir sehen uns dann hier möglichst um 13.55 Uhr wieder, also 5 Minuten plus. Vielen Dank.